Herzlich willkommen zur ersten Februar-Ausgabe von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer bin ich nicht alleine. Kollege Alex Dröker ist wie immer mit am Start. Hallo Alex.
Hi, grüß dich.
Ja, es geht im Februar weiter. Wir haben den Januar des Jahres 2021 schon hinter uns gebracht. Und jetzt wollen wir heute vornehmlich wieder auf den nächsten Bundesligaspieltag blicken, auf den 20. Spieltag seiner Zahl und natürlich auch auf noch zwei internationale Topspiele. Alles wie gehabt hier bei Talk und Tipps. Und alles wie gehabt heißt auch, wir starten mit einem kleinen Disclaimer, den wir vorweg schicken. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir in diesem Podcast nennen, die können variieren. Das heißt, diese Angaben sind ohne Gewähr. Und ganz wichtig, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist und Wetten zum Problem wird, dann könnt ihr euch unter anderem auch an den Support der Wettbasis wenden, egal ob per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da könnt ihr Hilfe bekommen. Das vorweg und damit würde ich direkt in den Bundesligaspieltag reinstarten wollen, Alex. Zwar, ja, nicht nur wir starten früh rein, auch die Liga tut es früher als gedacht. Aufgrund der Club-WM wird das Spiel am Freitagabend zwischen Hertha BSC und Bayern eine halbe Stunde vorverlegt. Schon um 20 Uhr ist Anpfiff für die Bayern, damit sie pünktlich den Flug kriegen, um dann um die Welt zu fliegen zur Club-WM. Die Hertha muss also eine halbe Stunde eher gegen den Favoriten aus München ran und wir wollen jetzt drüber sprechen, über die Hertha mit neuem alten Trainer an der Linie, der kein positives Debüt gefeiert hat. Alex, die Hertha, fangen wir doch direkt mal mit der ganz provokanten Frage an. Haben die überhaupt eine Chance, wenn man sich die letzten Spiele anguckt? Glaubst du, der Trainerwechsel hat da irgendwas ausgelöst, auch wenn das letzte Ergebnis gegen Frankfurt nicht gestimmt hat?
Ich glaube schon, weil die Hertha jetzt einfach defensiv stabiler agieren wird. Schon agiert hat in Frankfurt, fand ich. Das ist ja die Handschrift Dardais. Wir haben es im letzten Podcast ja übrigens sogar mit einem Gast besprochen. Also wer da nochmal dazu das nachhören möchte, kann das natürlich tun. Ist ja natürlich immer noch relevant. Und das war ja eine allgemeine Einschätzung der Hertha für den Rest der Saison unter dem alten, neuen alten Coach Dardai. Also wir haben es da schon angesprochen. Dementsprechend glaube ich schon, dass sie eine Chance haben können, wenn sie ja ihren Job richtig machen in der Defensive und dann eben gut umschalten, hinten gut stehen. Das ist das Dardai-Spielsystem. Man muss natürlich gucken, wie gut das klappt, aber grundsätzlich kann man ihnen schon was zutrauen, denke ich.
Ja, also ich glaube auch, dass man am Ende tatsächlich gesehen hat oder zumindest an der Aufstellung direkt und an der Spielausrichtung, dass Dardai sicherlich noch mehr auf diese Stabilität setzt, die der Hertha gefehlt hat. Gegen herausragend aufgelegte Frankfurter hat es nicht so geklappt. Da spielt der Spielplan jetzt natürlich auch nicht unbedingt mit rein. Jetzt geht's gegen die Münchner, die, auch wenn sie sich selber drüber ärgern werden, vor einer stressigen Woche sicherlich nicht komplett unglücklich waren, dass sie unter der Woche jetzt eben nicht im Pokal ran mussten, sich also auch nochmal zumindest ein bisschen ausruhen konnten und jetzt am Freitag eben gegen die Hertha. Das wird auch ein Spiel sein, glaube ich. Daran wird nicht gemessen werden, ob der Wechsel zu Dardai erfolgreich war. Egal, ob Frankfurt oder Bayern jetzt in den kommenden Spielen, wenn die Gegner dann leichter werden, wird man wirklich sehen, was für die Hertha zu holen ist in dieser Saison. Aber ja, für die Bayern ist das trotz allem und trotz neuem Trainer, würde ich im Moment sagen, eine Pflichtaufgabe eigentlich gegen die Hertha. Denn die Münchner sind wieder in der Spur in der Liga. 4 Siege in Folge. Es gab ja davor die Niederlage gegen Gladbach, das Pokal aus. Da hat man gedacht, ei, das könnte ein bitterer Winter werden irgendwie für die Münchner Fans. Aber da haben sie sich ja tatsächlich wieder gefangen. Wir haben es auch schon öfter angesprochen, weil es gar nicht anders geht. Robert Lewandowski, ein Cheatcode in der Bundesliga. Also das eine Tor pro Spieltag, das ist mindestens gesetzt, selbst wenn er gar nicht so gut am Spiel teilnimmt wie letzte Woche. Irgendwann ist er da und schiebt einen ein. Und 24 Tore aus 18 Spielen, das spricht natürlich auch eine klare Sprache. Es ist aber schon spannend, finde ich. Wir haben die Vorverlegung jetzt auch und wir haben den anschließenden Flug zur Club-WM, der ja das Sextupel begründen würde. Also 6 Titel in einer Saison zählt ja noch als Titel aus der letzten Saison, diese Club-WM, die man unbedingt holen will. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man das den Münchnern anmerken wird, dass da ein Wettbewerb, den man unbedingt gewinnen will, im Hinterkopf ist.
Dass sie schon abgelenkt sind quasi, dass sie hier so schnell die Hertha wegschießen und dann ab aufs Rollfeld und wir fliegen weiter so ein bisschen der Mindset. Es kann sein. Die Statistik übrigens ist gar nicht so schlecht, zumindest die jüngste aus Sicht der Hertha, denn von den letzten 5 Heimspielen gegen die Bayern haben die Bayern nur 1 gewonnen. Das war das letzte im Januar 2020, das waren 4-0 der Münchner. Ansonsten hat sich die Hertha wirklich immer wieder gut geschlagen. Da gab es beispielsweise einen Heimsieg unter Dardai 2018. Da gab es ein 2-0, dazu noch zwei Unentschieden. Also die Bayern tun sich nicht immer so leicht in Berlin. Dardai selbst hat in 10 Spielen allerdings nur besagten einen Sieg gegen die Bayern einfahren können. Also der kann seine Bilanz noch ein bisschen aufpolieren, aber ab und zu nimmt er eben ein Unentschieden mit. Von daher, ja, könnte das schon sein, dass die Bayern mit dem Gedanken ein bisschen schon woanders sind und die Hertha natürlich ja, sehr destruktiv und defensiv agiert und den Münchnern da das Leben sehr, sehr schwer machen kann.
Ist ja auch immer eine gewisse Ambivalenz in diesen Statistiken, weil man genauso gut eben festhalten kann, der letzte Sieg der Hertha war unter Paul Dardai gegen die Münchner. Also das vielleicht sogar dann eher ein kleiner Mutmacher. Danach hat es nicht mehr geklappt. Wie gesagt, ich glaube auch, die Münchner werden jetzt nicht in absoluter Galaform auftreten. Dafür sind die äußeren Umstände zu besonders. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man das Ganze jetzt als Pflichtaufgabe auch angeht und sieht und dass sich das vielleicht auch so ein bisschen ja auf den Spielverlauf und auf, ja, ich würde mal sagen, der Ansatz der Hertha in Kombination mit der Situation der Bayern spricht für mich jetzt auch nicht dafür, dass uns ein absolutes Spektakel erwarten wird. Von den Münchnern nicht. Erstens, weil sie selber vielleicht nicht zu 100% wollen und aber auch, und das ist dann vielleicht schon ein Kompliment, weil die Hertha es nicht zulassen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, wir werden hier kein Spektakel erleben am Freitagabend direkt.
Ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob die Bayern so viel Bock haben auf dieses Spiel in diesem kalten Olympiastadion dabei, was wahrscheinlich 0 Grad oder so, wo es da immer sehr, sehr zügig ist. Dementsprechend, ja, ich glaube auch die anderen Begleitumstände sprechen dafür, dass es eher ein recht maues Fußballspiel, glaube ich, wird. Also die Bayern sind natürlich logischerweise der Favorit, aber einen großen Kantersieg erwarte ich auch nicht, sondern eher ja, so eine Pflichtaufgabe, arbeitssiegmäßig, so würde ich die Sache angehen. Sollten sie gewinnen, denn nochmal irgendwie so ein 1-1 würde mich vollends nicht überraschen.
Ja, also ich glaube, natürlich sind die Münchner Favorit, das schlägt sich auch in den Quoten nieder und zwar so deutlich, dass so ein Favoritentipp jetzt vielleicht nicht für alle spannend ist, weil die Quote da eben wirklich nicht besonders hoch ist. Wo wir uns aber einig sind, ist, dass es eben kein Spektakel wird, haben wir jetzt beide schon gesagt und deswegen finde ich eine spannende Sache, auf die man blicken kann, over under natürlich hier. Also die Toranzahl, die wir beide jetzt nicht in ja, riesigen Höhen sehen. Und da finde ich dann tatsächlich ganz spannend, dass wir bei Under 3,5 zum Beispiel immer noch eine 2 vor der Quote haben. Zwar nur knapp, aber da steht noch eine 2 unter 3,5 Tore. Ja. Also 3 dürfen sogar fallen. Das heißt, es wäre ein 3-0 sogar für die Münchner drin. Es wäre ein 1-1 drin, wie du es auch schon angedeutet hast. Ein 2-1 für die Bayern in einem 10-Spiel. Das wäre alles drin. Und das für eine Quote, wo eine 2 vorsteht, wie gesagt. Ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wäre dann tatsächlich auch mein erster Tipp dieser Folge.
Da schließe ich mich tatsächlich direkt an, weil die Quote auf die Bayern nicht so herausragend toll ist. 1,30 sogar ziemlich, ziemlich niedrig, wenn man ehrlich ist, wenn man jüngste Bilanz ansieht. Von daher, ja, dass beide kein Tor schießen, finde ich auch noch recht lukrativ, weil es da 2,20 im Schnitt gibt. Aber die Bayern sind hinten halt so unfassbar anfällig. Man kann sich schon vorstellen, dass irgendwie einmal Cunha oder Dodi Luke Bacchio oder wer auch immer da mal entwischt. Das wäre auch alles andere als überraschend. Also ja, schließe ich mich tatsächlich deinen Tipp an. Der gefällt mir sehr gut von den Quoten her und auch von der, ja, vom Bauchgefühl her, wie das Spiel ablaufen wird.
Das freut mich natürlich sehr, dass wir da direkt ja, mit derselben Meinung in diesem Podcast einsteigen können. Mal gucken, ob wir die Eintracht quasi oder das, den Zusammenhalt weiter aufrechterhalten können. Eintracht wäre eine gute Überleitung gewesen, aber wir sind, noch nicht da. Ich nutze das Ganze aber, weil wir gerade über die Münchner geredet haben, tatsächlich auch nochmal auf einen Querverweis auf die Club-WM direkt, denn die findet jetzt statt, die Münchner werden teilnehmen und auch dazu findet ihr auf wettbasis.com natürlich alle Infos, die ihr braucht, wenn ihr euch mit diesem Wettbewerb beschäftigen wollt, nicht nur mit der Bundesliga, sondern eben auch mit der Club-WM, die jetzt in den nächsten Tagen stattfinden wird, unter anderem mit den Münchnern eben, die da antreten werden. Und wir machen weiter mit den Leverkusenern, nicht mit der Eintracht, da kommen wir dann später zu. Leverkusen muss gegen Stuttgart ran und ja, ich finde, das ist ein Spiel, das tatsächlich zumindest von der tabellarischen Ausgangssituation klarer sein sollte, als es am Ende sein wird. Stuttgart ist wieder so ein bisschen in die Spur gekommen, gestern auch knapp im Pokal nur ausgeschieden gegen Gladbach mit einem sehr unglücklichen Schiedsrichterentscheid, ganz kurz vor Abpfiff. Da habe ich schon ein Handspiel gesehen, muss ich ehrlich sagen, aber man kann ja nicht immer folgen. Und ja, die Leverkusener, da läuft es in der Liga nicht mehr. Seit sie einmal geschlagen wurden, ist der Lauf irgendwie komplett vorbei. Und dann gab es halt die riesige Überraschung mit dem Aus gegen Essen im Pokal.
Wahnsinn.
Herber Nackenschlag, gerade in der Saison, wo die Münchner halt nicht mehr im Pokal vertreten sind. Ich glaube, da hätte man sich ausgerechnet bei den Leverkusenern, dass das der Weg zum Titel sein könnte. Und dann das Aus, also das war schon hart.
Das war hart, das war unglücklich, das war bitter, aber auch selten dämlich, dagegen den Viertligisten Essen rauszufliegen, nachdem du, ich glaube, 3 oder 4 Mal an den Pfosten schießt und dann aber trotzdem noch in Führung gehst. Also du hast unfassbar viel Pech und natürlich, ich glaube, 80% Ballbesitz, drückend überlegen, ja, hast halt kein Glück, machst dann aber das 1-0 und dann darf einfach nichts mehr passieren. Also wie sie da noch dann 2 Gegentore kassierten, ist für mich absolut unerklärlich und ja, mehr als fahrlässig, denn du hast es angesprochen, für Leverkusen wirklich eine riesige Chance, endlich mal wieder einen Titel zu gewinnen, jetzt wo die Bayern raus sind. Ja, haben sie mal wieder in ja fast schon Leverkusener typischer Manier vergeben. Die Krise geht weiter und so wirklich erklärlich ist sie nicht. Also ich kann mir nicht erklären, was da bei Bayer los ist seit diesem 1-2 gegen die Bayern, das ja auch höchst unglücklich war da in der 90., 93. damals. Kurz vor Weihnachten war das in diesem Topspiel damals, 1. gegen 2. Seitdem, ja, völlig den Faden verloren. Wir haben es hier in einigen Episoden besprochen. Zwischenzeitlich aber dieses 2-1 gegen den BVB, wo man dachte, okay, Leverkusen hat den Faden wieder gefunden, aber seitdem ist er wieder komplett weg. Niederlage gegen Wolfsburg, Niederlage in Leipzig, jeweils kein Tor geschossen, auch ziemlich kurios für die angriffsstarken Leverkusener. Und jetzt das Blamable aus. Also ich kann es nicht erklären, was da mit denen los ist.
Ja, ich glaube, da kommen tatsächlich dann vielleicht auch ja etwas abstraktere Punkte zusammen, dass man einen ungeschlagenen Lauf hat, eine gewisse Euphorie, die dann unterbunden wird, dass man wirklich im letzten Spieltag vor Weihnachten ganz knapp irgendwie doch noch die Tabellenführung gegen die Münchner abgibt, die erste Niederlage kassiert, dass da vielleicht ein bisschen Schwung rauskommt. Das kann natürlich auf einer gewissen Ebene stattfinden. Und dazu kommt, dass wir eigentlich ja auch bei jeder guten Mannschaft, egal ob in Deutschland oder in Europa, schon beobachten konnten in dieser Saison, dass es eine gewisse Downphase gibt, weil die Saison eben sehr eng getaktet ist, weil eigentlich jede Mannschaft Probleme hat. Leverkusen blieb davon ja lange verschont, war eine der Mannschaften, die lange ungeschlagen marschiert sind. Es kann sein, dass das jetzt vielleicht auch so ein bisschen eben einfach, ja, im Nachhinein kostet und sie jetzt eben diese schwache Phase haben, die ja wirklich jeder Verein eigentlich fast zu vermelden hatte schon in dieser Saison, dem man eigentlich zugesteht, ein guter Verein zu sein. Stuttgart, ich habe es gesagt, die haben wieder gewonnen und zwar den ersten Saisonsieg zu Hause geschafft. Also das ist ja sogar eine große, große Veränderung am letzten Wochenende. Davor hatten sie noch kein Ligaspiel im eigenen Stadion gewinnen können. Jetzt haben sie es zurück auf die Siegerspur geschafft und das eben sogar zu Hause. Also das könnte vielleicht auch nochmal was freisetzen. Und ich finde, sie haben auch gegen Gladbach gestern wieder gezeigt, von der Anlage her sind sie ein Team, die großen Teams natürlich gefährlich werden können, weil es ist eine Absolut. Mannschaft, die mit Räumen umgehen kann, die Spieler hat, die Räume bespielen können, die eben Mannschaften mit offensiverer Spielausrichtung deutlich eher hergeben. Und ich glaube, deswegen ist Stuttgart so eine Mannschaft, die egal gegen welchen Favoriten, sage ich mal in Anführungszeichen, sie antreten, die muss man auf dem Zettel haben.
Absolut, gebe ich dir absolut recht, vor allem, ja, weil die Leverkusen ja jetzt bewiesen haben, dass sie vorne nicht mehr den Killerinstinkt haben und hinten immer wieder Fehler machen, Räume anbieten, ja, nicht resolut in den Zweikämpfen sind oder auch Torwart Radetzky da einfach ab und zu mal daneben greift. All das, ja, könnte tatsächlich den euphorischen Stuttgartern in die Karten spielen, wobei die Euphorie mal wieder einen Dämpfer bekommen hat. Sie war sehr hoch durch den Führungstreffer gegen Gladbach, aber hinten raus hat es dann doch nicht gereicht im Pokal. Also da gab es einen Dämpfer nach dem ersten Heimsieg in La Liga, dazu kommen wir später. Das ist die spanische, in der Bundesliga natürlich. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Euphorie vielleicht ein bisschen länger anhält. Nichtsdestotrotz werden sie sich jetzt, glaube ich, gegen Leverkusen wieder voll reinhängen und eine Überraschung wäre für mich wahrscheinlich nicht mal eine Überraschung. Also ein Heimsieg, ein Auswärtssieg der Stuttgarter wäre für mich nicht mal überraschend, denn sie haben es gezeigt, immer wieder auswärts sind sie eine Macht, auswärts tun sie sich unglaublich leicht, wenn sie Räume haben, wenn sie umschalten können, wenn sie ja der Underdog sogar sind. Ich glaube auch die Underdog-Rolle liegt dem VfB sehr, sehr gut. Und die haben sie logischerweise in Stuttgart und von daher in Leverkusen und von daher muss Bayer da mächtig aufpassen.
Ja, also mindestens das steht auch für mich als Fazit. drunter, weil wir hier eben trotzdem die Situation haben, dass wir, ich finde, von der Kaderqualität trotzdem ein sehr großes Übergewicht bei Leverkusen am Ende haben, obwohl Stuttgart natürlich sehr gute Arbeit geleistet hat, drücke ich mich hier auch nochmal vor dem Dreiweg und gehe vielleicht einen anderen Weg und habe hier dann mal geguckt, was passiert denn, wenn beide Teams treffen. Da haben wir um die 1,6 die Quoten, also immer noch interessant, und dass beide Teams hier über hohes Offensivpotenzial verfügen und das vielleicht auch in Teilen zu Lasten der Defensive geht bei beiden. Ich glaube, das steht für mich so ein bisschen darunter, deswegen tendiere ich da eben zum Beide-Teams-Treffen-Tipp.
Ja, war tatsächlich auch mein erster Impuls. Jetzt möchte ich beim zweiten Tipp nicht schon wieder genau das gleiche wie du sagen. Deswegen suche ich mir was anderes aus und gehe in mehr Risiko. Nämlich, ich gehe auf doppelte Chance x2, also nehme das Unentschieden mit und den Stuttgart-Sieg, weil, ja, Leverkusen angeschlagen, weil Stuttgart richtig, richtig stark auswärts, weil Leverkusen auch noch mit dieser Pokalblamage umgehen muss und weil sie eben, ja, denke ich, trotzdem das Spiel machen werden, wie sie es immer tun, und dadurch eben Stuttgart Räume geben. Und wenn einer Räume ausnutzen kann, dann ist das der Kollege Silas Wamangituka, der Shootingstar der Saison. Dementsprechend, ja, gehe ich auf doppelte Chance x2.
Und auch Wamangituka, du sagst es, natürlich prädestiniert, wenn man mal gucken will, wer schießt ein Tor.
Absolut.
Eine spannende und recht naheliegende Wahl. So, das war Leverkusen gegen Stuttgart und wir machen weiter direkt mit dem nächsten, ja, ich würde sagen, immer noch taumelnden Verein aus dem oberen Tabellendrittel, der BVB. Ja, weiterhin oft eine Enttäuschung in dieser Saison und das hat sich auch unter der Woche im Pokal gezeigt, wo sie sich selber, finde ich, schon wieder ein Handicap erspielt haben für das jetzt anstehende Spiel gegen Freiburg.
Ja.
Niemand spielt gerne gegen Freiburg, dann führt man 2:0 gegen den Zweitligisten im Pokal gegen Paderborn und lässt sich hinten raus noch 2 Tore einschenken, muss in die Verlängerung, muss da bis zum Ende kämpfen. Ein ja, Siegtreffer von Erling Haaland, der tatsächlich auch ein bisschen komisch immer noch anmutet. Auch das muss man festhalten.
Mindestens umstritten ist, ne?
Mindestens umstritten ist, obwohl er regeltechnisch wohl doch klar einzuordnen ist. Aber diese Regel wirkt zumindest irgendwie auch unfreiwillig komisch und hinterlässt Fragezeichen. Auf jeden Fall der BVB gegen Freiburg, um zu diesem Spiel zu kommen. Und der BVB eben mit 120 Minuten unter der Woche in den Knochen mit Spielern wie Sancho, Delaney, Morey, Can, die entweder ausgewechselt werden mussten oder einfach kaputt wirkten. Es gibt jetzt die Info vom Verein, dass zum Beispiel Can und Sancho auf jeden Fall fit sein werden für das Spiel, also mindestens einsatzfähig. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, was das
an
Kräften
Wort,
gekostet hat. Also bei 100% kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auch Haaland musste 120 durchpowern und hat ja alles versucht, um endlich einen Treffer zu erzielen in dem Spiel. Am Ende sich einfach auf den Rasen fallen lassen. Wie gesagt, jetzt geht's gegen Freiburg. Die haben so ein bisschen Momentum verloren, aber es ist immer ein schwerer Gegner und man hat sich unter der Woche absolut keinen Gefallen getan.
Ja, wo soll man beim BVB wieder anfangen? Du führst 2-0 gegen den Zweitligisten und zitterst hinten raus, gibst den Ball ab in der zweiten Hälfte, mauerst, als wenn du irgendwie der Zweitligist wärst, der hier 2-0 führt. Also schon die Spielidee, die Taktik, die Herangehensweise des BVB nach der Führung, die habe ich einfach nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Die war auch nicht gut, nicht richtig, nicht schlau, fand ich. Dementsprechend fast schon folgerichtig, so dämlich das war, dieses 2:2 in der, 94. Strafstoß ausgeführt, in der 97. dann. Natürlich höchst unglücklich, aber BVB mal wieder selbst schuld, weil er einfach ja, sehr viel Unvermögen an den Tag gelegt hat und das Spiel nicht gekillt hat oder zumindest besser verwaltet hat. Diese Verlängerung war dann natürlich unglücklich und ja, ich sehe tatsächlich jetzt ein bisschen schwarz vor dem Spiel in Freiburg, weil wie du schon richtig sagst, ich glaube, die Spieler sind wirklich kaputt, auch mental wahrscheinlich erneut angeschlagen, weil es ja wieder im Endeffekt ein Rückschlag war, da in der Nachspielzeit dieses Gegentor gegen den Zweitligisten zu kassieren. Also du hättest dir ja schon gewünscht für die Moral in der Mannschaft, dass du dann einen komfortablen Sieg einfährst und nicht irgendwie so einen erwürgten mit so einem halben Abseitstor, so nenne ich es jetzt einfach mal. Von daher wird mir ein bisschen Angst und Bange vor dem Spiel in Freiburg, denn die sind ausgeruht, die geben sowieso immer Vollgas und die können einen Gegner richtig zermürben in Heimspielen. Von daher, du merkst schon, ich tendiere ganz deutlich zu einem Upset bei diesem Spiel.
Ja, also finde ich absolut nachvollziehbar. In dieser Saison muss man auch einfach sagen, ist beim BVB halt einfach nichts selbstverständlich. Nicht mal eine 2-0-Führung gegen den Zweitligisten über die Zeit bringen, ist irgendwie selbstverständlich. Man hatte zwar einen Sieg am vergangenen Wochenende gegen Augsburg, aber auch da hast du gesehen, erstmal wieder den Gegentreffer kassiert. In den besten Phasen eines Spiels sieht man natürlich die hohe Qualität der Dortmunder, aber nichts ist selbstverständlich. Alles steht auf wackeligen Beinen, Rückschläge treffen die Mannschaft hart, weil vielleicht auch das Selbstbewusstsein fehlt schon über die ganze Saison. Und da ist natürlich auch eine Mannschaft mit einer Standardstärke, auch das muss man ja ansprechen beim BVB. Freiburg hat einfach immer schon eine sehr gute Fixierung auf Standards als Möglichkeit, Tore zu erzielen. Und was Borussia Dortmund da immer wieder kassiert, ist natürlich auch schockierend. Also da gibt es wirklich viele Punkte, die Freiburg zu einem sehr unangenehmen Gegner für Dortmund machen. Und man muss eben auch festhalten, Dortmund ist weiterhin nicht der unangenehmste Gegner, auf den man selber treffen kann in dieser Liga. Also ich gebe dir da völlig recht, dass ich da zumindest das Potenzial für eine kleine Überraschung sehe, auch wenn wir beide der Meinung sind, so überraschend wäre es gar nicht. Aber zu welchem Tipp führt das bei dir, Alex? Lass uns.
Ich habe mir gerade die Statistik nochmal angesehen. Freiburg wartet seit 19 Spielen auf einen Sieg gegen den BVB. Also eigentlich ist der SC der absolute Lieblingsgegner der Dortmunder. Und diese Serie ist ja wirklich erstaunlich lang, hätte man so gar nicht gedacht. Und deswegen sage ich, sie muss jetzt einfach mal enden. Also ich tippe auf einen Freiburg-Sieg und schau jetzt, wie du reagierst.
Halte ich nicht für ausgeschlossen. Man muss natürlich sagen, dass Christian Streich Dortmund noch nie besiegen konnte in seiner gesamten Amtszeit. Also auch das natürlich einerseits immer ein guter Grund, um mal gegen den Trend zu tippen und zu sagen, jetzt ist, glaube ich, wirklich eine gute Zeit, dass der Trend mal kippt. Ist auf jeden Fall vorstellbar in diesem Spiel. Ich könnte mir tatsächlich aber auch gut vorstellen, dass es am Ende ein Unentschieden wird, dass man also jetzt nicht unbedingt tatsächlich die Niederlage kassiert als BVB. Aber ich glaube auch, es wird wahnsinnig schwer, hier 3 Punkte zu holen für die Schwarz-Gelben. Ja. Deswegen tendiere ich zum abgeschwächten Troika-Tipp und nehme 1x, also das Unentschieden für die Freiburger, auch noch mit. Und das heißt tatsächlich, wir tippen beide nicht auf Dortmund bei diesem Spiel.
Ja. Die Quoten sind natürlich jeweils sehr lukrativ. Also auf den Heimsieg der Freiburger über 5,0, 2, irgendwas auf die doppelte Chance im Schnitt. Also beide sehr, sehr lukrative Tipps, wenn man eh schon vom Bauchgefühl her glaubt, da ist ein Ausrutscher absolut möglich für den BVB. Beide Quoten wirklich sehr, sehr hoch, finde ich.
Ja, und dass wir beide trotzdem uns das sehr gut vorstellen können, spricht natürlich auch schon viel über den Zustand der Dortmunder Mannschaft in dieser Saison, würde ich als abschließendes Fazit hier drunter schreiben. Wir haben schon über Leverkusen gesprochen, über Bayern, über Dortmund. Und es geht auch direkt weiter mit der nächsten Mannschaft, die da oben eine Rolle spielt. Eine bessere als Leverkusen und Dortmund, aber hinter den Bayern natürlich trotzdem eine abgeschlagene. Die Leipziger, ich nenne sie mittlerweile die Spitzenreiter der anderen, wenn man mal Bayern in der Liga ausklammert. Der zweite der Liga muss gegen den letzten der Liga ran. Auch hier wieder klar verteilte Favoritenrolle, aber deutlich weniger Potenzial für ein Upset als bei Leverkusen und Dortmund, sage ich jetzt mal direkt.
Ja, absolut deutlich weniger Potenzial. Übrigens eine ziemlich knackige Konferenz, die es da gibt am Samstag. 2 Spiele, auf die ich mich sehr freue. Leverkusen, Stuttgart und Freiburg, Dortmund. Ich würde es mir wünschen, dass man bei Sky seine Spiele auswählen könnte, denn dann würde ich mir echt eine Zweierkonferenz auf den Fernseher legen. So gibt es noch 1-2 Spiele, die jetzt nicht so prickelnd sind. Schalke, Leipzig könnte dazu zählen, zumindest was die Voraussetzung anbelangt oder was die Prognose anbelangt, denn alles andere als ein Leipziger Sieg wäre eine absolute Überraschung. Auch wenn die Schalker ja auf dem Transfermarkt nichts unversucht verlassen und erstaunliche Transfers tätigen. Mustafi haben sie jetzt verpflichtet, Kabak abgegeben an Leverkusen, ihren Stamminnenverteidiger, und dafür einen Weltmeister geholt. Kolasinac zuvor schon von Arsenal, Huntelaar geholt. Also das sind 3 illustre Namen, wirklich erstaunliche Verpflichtungen, dass die alle zu diesem Verein gehen. Nichtsdestotrotz erwarte ich trotzdem eigentlich einen klaren Leipziger Sieg, denn alles andere wäre wirklich eine große Überraschung, finde ich.
Da würde ich zumindest in Teilen widersprechen wollen tatsächlich. einen klaren Leipziger Sieg sehe ich nämlich noch nicht so hundertprozentig. Das möchte ich nutzen, um nämlich mal darauf hinzuweisen, dass die letzten drei Siege der Leipziger alle nur ein 1-0 waren. Also
guter Hinweis.
Öfter im Podcast hier erwähnt, offensiv ist da nicht alles so rosig wie defensiv. Da stellt man noch die beste Defensive. Aber wie gesagt, die letzten drei Siege alle 1-0, heißt kein Tor kassiert, aber auch nicht ja in alter Leipzig-DNA-Manier den Gegner zu Tode gerannt und vier Tore erzielt. Das bleibt in dieser Saison sehr oft aus. Da ist man sehr viel haushaltender mit seiner Energie. Plus, man muss eben auch einfach zugeben, da fehlt vielleicht auch vorne die Qualität, die man in den letzten Jahren noch hatte, weil man im vergangenen Sommer eben abgegeben hat. Und da würde ich auch sagen, ja, auch wie man jetzt gegen Wolfsburg im Pokal gesehen hat bei den Schalkern, diese Mannschaft ist trotz aller schwacher Ergebnisse, trotz 8 Punkten vorm 20. Spieltag, hat man nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft komplett aufgegeben hat. Ich finde schon, man sieht immer einen gewissen Kampfgeist und auch im Pokal jetzt war es ja ein sehr knappes 1-0 für Wolfsburg, die auch sehr gut drauf sind, ähnlich gut drauf wie die Leipziger in ähnlichen Tabellenregionen agieren und selbstverständlich, dass sie da als Gewinner vom Platz gehen, war es am Ende nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Leipzig gegen, ja, gegen ein Schalke, was wirklich sich ausrennen wird und alles tun wird, um irgendwie zumindest einen Punkt zu sichern, sehr schwer tun wird. Ich glaube auch, am Ende könnte es sich rechnen, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass sich quasi das vierte 1-0 jetzt einreiht. Also, dass es so spektakulär wird, da würde ich widersprechen, zumindest aus Leipziger Sicht.
Der Hinweis aufs Pokalspiel ist wirklich, wirklich gut, denn da hat man gesehen, dass die Schalker weiter leben, an sich glauben und auch sogar 2-3 Riesenchancen hatten, mindestens in die Verlängerung zu kommen. Also der Sieg der Wolfsburger war, fand ich, sehr, sehr glücklich. Vor allem natürlich Elfmeter verschossen und dann im Nachschuss rein, wobei er ausrutscht und der Ball zufällig über den Torwart geht. Also ich glaube nicht, dass Weghorst da Fährmann überlupfen wollte bei seiner Grätsche, sondern hatte halt einfach Glück im Nachschuss. Also es war schon ein sehr, sehr glücklicher Sieg für die Wolfsburger, ein sehr, sehr unglückliches Ausscheiden für die Schalker, die wirklich eine gute Leistung gezeigt haben, Moral gezeigt haben. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, von daher gebe ich dir recht, die leben noch und die können, glauben noch an sich, selbst im Pokal, wo man ja denkt, okay, die Zusatzbelastung, die brauchen wir jetzt eh nicht, aber sie haben gezeigt, da ist Leben in der Mannschaft, von daher sind das gute Hinweise. Ein bisschen, hast du mich jetzt fast schon umgestimmt, also zumindest beeinflusst, im Endeffekt, ja, so gesehen, Leipzig tut sich schwer mit dem Toreschießen, zuletzt ist aber trotzdem natürlich sehr, sehr stabil hinten, muss man ja auch sagen. Also sie machen es jedem Gegner natürlich trotzdem unglaublich schwer. Sie überzeugen vorne nicht mehr so oder sind nicht mehr so stürmisch oder torgefährlich, weil einfach Timo Werner fehlt, machen wir uns nichts vor. Das ist einfach der Name, der ihnen abgeht. Aber hinten sind sie trotzdem sehr, sehr stabil. Von daher, ja, 1-0, 2-0 liegt auch absolut im Rahmen des Tippbaren, sage ich mal.
Ja, also von der Gesamtkonstellation würde ich halt auch einfach sagen, es ist gut vorstellbar, dass Leipzig sich schwer tut, viele Tore zu erzielen oder generell eben viele sehr erfolgreiche Angriffe auszuspielen. Aber es ist genauso wenig vorstellbar fast, dass die Schalker ein Tor erzielen gegen diese starke Defensive. Also da hebt sich das Ganze auf und deswegen sage ich eben ein knapper Sieg im Sinne von, es wird wahrscheinlich trotzdem dominant sein, souverän, aber kein Torregen für die Leipziger. Der ist im Bereich des Möglichen 1-0, 2-0. Das würde ja bedeuten, dass man zum Beispiel sogar auf Under 2,5 schielen könnte. Da wäre die Quote immer noch bei 2,4. Also das ist sehr interessant.
Sehr lukrativ,
eben die sichere Variante fast mit dem 3-5. Da wäre ja sogar noch ein 3-0 für die Leipziger drin, von dem wir beide jetzt nicht ausgehen. Oder sogar ein 2-1, was auch ein realistisches Ergebnis ist. 1-0, 2-0 sowieso abgedeckt. Da würde man auch noch eine 1,6er-Quote bekommen. Also ich glaube, das wäre mein Way to go bei diesem Spiel.
Ja, dann hast du mich überzeugt. Komm, dann schließe ich mich an. Tatsächlich ist die Quote natürlich, du weißt ja, ich mag Quoten, die über 2,0 sind, wo es aber trotzdem sehr, sehr realistisch ist, dass es eintrifft. Von daher hast du mich da überzeugt.
Das freut mich sehr. Ich bin hier heute in Topform. Denn ich glaube, ich habe
alles. Ja, ich bin gut drauf. Ja.
Du bist gut drauf.
Ich bin ausgeglichen. Mein Verein ist gestern ins Halbfinale eingezogen, darüber sprechen wir ganz am Ende der Sendung, von daher bin ich dir wohlgesonnen
heute. Stimmt, es war spät, aber es war erfolgreich für dich gestern Abend. So wir reden es, so noch über den Verein, um den es geht, dafür müssen wir Deutschland aber verlassen und das macht jetzt noch keinen Sinn, denn es gibt ja noch Spiele, die wir hier besprechen wollen, in unseren Landen und tatsächlich bleiben wir, sagen wir mal, direkt dem Thema dieser Sendung treu. Der nächste Favorit geht als Favorit ins Spiel und hat eigentlich einen klaren ja, klar einen Vorsprung in, vor der Partie, wenn man die Gegner vergleicht. Gladbach, der letzte im Bunde dieser Vereine, oder der vorletzte, wir reden auch noch über die Eintracht, die zählt ja mittlerweile auch dazu. Aber auch Gladbach natürlich einer der Bewerber um die Champions-League-Plätze, die müssen gegen Köln ran. Köln hat, ja, was soll man sagen? Ich finde eigentlich richtig einen enorm wichtigen Sieg gegen Bielefeld geliefert in der Liga, ja sogar relativ deutlich, 3-1. Emanuel Dennis, Neuzugang, hat da schon guten Eindruck gemacht. Da habe ich tatsächlich gedacht, Mensch, Köln, was ist da los? Vielleicht befreit man sich jetzt wirklich in den nächsten Spielen schon. Und dann gab es jetzt wieder das Pokalaus gegen Regensburg. Und da muss man auch wirklich mal festhalten, gegen ein Regensburg, was über 90 Minuten die fußballerisch bessere Mannschaft war. Oder 120 sogar. Also das war dann wieder so eine Vorstellung, wo ich sage, ja, wie soll diese Mannschaft gegen ein ordentlich aufgelegtes Gladbach bestehen? Da sehe ich fast keine Chancen. Und das halt, Alex, wir dürfen es sagen, dieses Mal im Derby.
Ja, ich wollte dich schon darauf ansprechen, ob das Wort jetzt endlich fällt. Ja, nochmal kurz über den Kollegen Dennis. Der hat natürlich unglücklicherweise auch noch einen Elfmeter verschossen beim Pokal aus in Regensburg. Das natürlich ja ein herber Nackenschlag war, natürlich auch für die Stimmung im Verein, für die ja minimal aufkommende Euphorie. Denn du hast 2-0 geführt in Regensburg, also warst ja voll auf Kurs. Und lässt dir da die Butter vom Brot nehmen, verlierst dann natürlich super unglücklich. Also nicht nur wegen dem Elfmeter, der verschossen wurde, sondern ja, dieses Tor der Regensburger, das eigentlich, nee, das nicht gegebene Tor der Kölner, so rum war es, ich habe es kurz verwechselt, dass ja eigentlich kein Abseits hätte sein sollen, wenn man zumindest auf die Situation in Dortmund blickt, wo Haaland nicht im Abseits war, weil der Ball mit dem Schnürsenkel vermeintlich berührt wurde und nun wird der Ball irgendwie ja, 80 Meter woanders abgelenkt vom Verteidiger und da ist es plötzlich Abseits. Ja, schwer erklärbar, was da passiert ist. Unterm Strich bleibt natürlich eine höchst unglückliche, gleichzeitig aber blamable ein K.O. im Pokal, der die Stimmung wahrscheinlich wieder zum Kippen bringt beim FC.
Ja, also tatsächlich einzige Chance natürlich in diesem Spiel gegen Gladbach zu bestehen, wäre für Köln auf einer eher abstrakten Ebene, weil man muss das ganz ehrlich sagen, wir reden hier über ein Derby, aber da sind die Ergebnisse in den letzten Spielen klar gewesen und diese Vereine sind Meilen, also die sind in der Liga, in der Spielausrichtung, in der Art, in der Trainer agiert, in der Spielidee sind die weiter entfernt als die Stadien voneinander entfernt sind. Also da sind wirklich riesige Unterschiede und ich sehe Gladbach in allen Belangen einfach deutlich besser aufgestellt als die Kölner. Das heißt, ich würde hier schon sagen, wenn Köln hier eine Chance haben hätte gewollt, dann hätten sie das mit einer Euphorie, mit einer eben emotionalen Art irgendwie schaffen müssen. Und da sehe ich die Situation auch unter Gisdol nicht. Der ist ja schon länger da, die Euphorie, die er entfachen konnte, die ist aufgebraucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Trainer nochmal jetzt irgendwie die Mannschaft so motiviert kriegt, dass man so über die eigenen Verhältnisse spielt, dass man Gladbach besiegen kann. Und ja, im Gegensatz zu anderen Spielen eben, muss ich hier einfach dann sagen, ich sehe hier den Favoriten einfach ganz klar vorne in allen Belangen. Mhm. Auch wenn man sich gegen Stuttgart schwer getan hat, das ist noch ein anderes Kaliber als Köln in dieser Saison. Für mich vielleicht das klarste Spiel, über das wir bis jetzt gesprochen haben sogar.
Ja, macht auch Sinn mit Blick auf die letzten direkten Duelle. Die letzten drei Derbys hat Gladbach jeweils gewonnen. 5 der letzten 6 haben die Fohlen gewonnen. Also das spricht schon auch eine klare Sprache. Der letzte FC-Sieg datiert aus dem Januar 2018 in diesem rheinischen Derby. Ich gebe dir tatsächlich recht, ich kann mir da auch überhaupt nicht vorstellen, dass der FC hier irgendetwas holt. Sie spielen ja auch auswärts, auch wenn es natürlich wie immer keine Fans im Stadion gibt. Aber ich kann das nicht erkennen nach dieser Pokalblamage oder nach diesem bitteren Pokal aus, dass man sich da irgendwie wieder aufrafft und jetzt gegen die wiedererstarkten Gladbacher irgendwas holt, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, kann ich einfach nicht sehen. Denn man sollte auch nicht vergessen, die Gladbacher sind jetzt auch schon wieder in der Liga 6 Spiele in Folge ungeschlagen, haben 4 der 6 Spiele gewonnen. Also die sind wieder gut drauf. Jetzt in Stuttgart nach Rückstand gewonnen, also Moral bewiesen, dass sie an sich glauben, dass sie Selbstvertrauen haben. Deswegen, ja, gebe ich dir auch hier wieder recht, wahrscheinlich das klarste Spiel an diesem Bundesligaspieltag.
Ja, die letzten Siege der Gladbacher natürlich auch unter anderem gegen Bayern und gegen Dortmund. Also ja, Rückstand aufgeholt im Pokal, du hast es gesagt, das stimmt im Moment einfach richtig viel. Es ist bei Gladbach eher die Frage, wenn die Champions League wieder losgeht, ob sie diese Doppelbelastung direkt wieder so hart trifft, wie es dann zu Beginn der Saison irgendwie war. Aber im Moment, wo sie die Wochen haben um sich so ein bisschen einzustellen auf die Gegner. Da merkt man, was für eine gute Arbeit da geleistet wird. Und das stand, glaube ich, eigentlich auch nie zur Debatte, was für eine gute Arbeit Gladbach weiterhin leistet. Das werden sie auch im Derby tun. Deswegen, ja hier einfach, ja, einfacher geht es für mich nicht. 1,5-Quote, so würde ich das Ganze angehen. Vielleicht auch interessant, wenn man zumindest nochmal einen mit in die Kombi-Wette reinnehmen will am Spieltag, dann die 1,5er-Quote auf Gladbach.
Ja. Klares Ding für mich. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich habe damit gerechnet, dass du den Tipp abgibst, aber dann nehme ich ihn. Wunderbar, endlich mal nicht der identisch gleich. Ich gehe sogar auf den Handicap-Sieg der Gladbacher. Da gibt es Quoten von über 2,0. Das ist für mich absolut lukrativ und ich erwarte wirklich einen klaren Sieg. Und nochmal, klar ist halt schon ein 2-0. Aber tatsächlich kann ich mir auch ein 3-0 vorstellen, 4-1 oder so. Also da mache ich mir wenig Sorgen, dass das deutlich wird aus Sicht der Gladbacher.
Ein 4-1 tippt Alex oder sieht er sogar kommen. Also ja, würde ich auch sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es deutlich wird. Auf jeden Fall widersprechen würde ich dir da nicht. Und 4 Punkte, das ist ja sogar mehr als ein Field Goal beim Football bringt. Und das ist die galante Überleitung, um nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auch noch am Wochenende einmal Football haben, bevor es in die Offseason der NFL geht. Ja, das vielleicht größte Sportevent, das jährlich stattfindet, der Super Bowl wird stattfinden. Tom Brady gegen Patrick Mahomes, der Goat für viele, gegen den aufstrebendsten Superstar auf der Quarterback-Position. Ganz ungelogen, ich habe richtig Lust drauf, ich bin richtig gespannt, wie das wird und alles, was man drumherum wissen muss, auch was Quoten angeht, das findet ihr auf wettbasis.com. Also da gibt es eben nicht nur Fußballinfos für euch, sondern alle Sportarten der Welt quasi, alle wichtigen Events, die man hier so mitverfolgen kann und will. Da kann man sich Zusatzwissen holen in allen Bereichen, wie gesagt, auch bei Quoten immer sehr hilfreich. Den kleinen Hinweis wollte ich noch loswerden. Einfach, ja, wie gesagt, weil ich da auch tatsächlich ein bisschen hibbelig bin vom
Ich merke schon,
Ich habe Lust, ich bin gespannt, ich mag die großen Geschichten und Tom Brady kann natürlich...
Du schlägst dir gern die Nächte um die Ohren, um dann irgendwie, ja, um 6 ins Bett zu fallen und 4 Stunden später wieder aufzuwachen, weil der biologische Wecker einen weckt, oder wie?
Ja, du kennst das doch, ne? Freiberufler, viel Kaffee, wenig Schlaf, also
ja, das passt, man kennt eigentlich. Man kennt es.
Passt perfekt in den eigenen Schlafrhythmus rein sogar. Und wenn man mal länger wach bleiben muss für den Super Bowl, versprochen, ich glaube, das lohnt sich. Wir machen jetzt weiter mit der Bundesliga und zwar ja jetzt mit dem letzten im Bunde aus dem oberen Drittel, über den wir sprechen wollen. Eine Mannschaft, die mich nachhaltig beeindruckt, Woche für Woche in der Bundesliga mittlerweile. Frankfurt, die sind tatsächlich auf Kurs und ich habe das Ganze für ein Strohfeuer über den Möglichkeiten gehalten nach den ersten Siegen in Folge. Mittlerweile muss ich aber sagen, wenn man weiter so auftritt und das Tempo und ja auch die Stimmung hochhalten kann in der Mannschaft, dann traue ich denen tatsächlich zu, in dieser Saison, wo viele stolpern, oben mitzuspielen. Und das bis zum letzten Spieltag. Hoffenheim, eine Mannschaft, wo ich es vor der Saison vielleicht so gesagt hätte, das hat sich mittlerweile erledigt. Also hier auch klar verteilte Rollen. Und Frankfurter, auf die ich mich mittlerweile freue, wenn ich weiß, sie spielen. Also da habe ich Lust drauf auf deren Spiele im Moment.
Ja, ich glaube, wer nicht so viel Lust drauf hat, dass die Frankfurter da oben bleiben, sind die Kollegen aus Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Denn die sind alle aus den Champions-League-Rängen rausgerutscht, weil eben unter anderem Frankfurt und natürlich Wolfsburg auch ja plötzlich auf 3 und 4 stehen. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, die Eintracht ist die Überraschungsmannschaft mittlerweile der Saison, nachdem die Unioner ein bisschen abgerutscht sind, natürlich trotzdem herausragender 8. Platz mit 29 Punkten. Aber die Frankfurter haben ja in den letzten Spielen zumindest die Unioner da ein bisschen übertrumpft, weil sie das Team der Stunde sind mit dem Stürmer der Stunde. Der Kollege Silva knipst und knipst und knipst und knipst. Ich habe ihn übrigens bei Kickbase, also den zu haben, lohnt sich aktuell. Der macht Punkte ohne Ende und führt die Eintracht von Sieg zu Sieg. Und ich bin gespannt, ob es den nächsten Sieg gibt jetzt am Wochenende.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, um direkt mal deine Frage vielleicht so ein bisschen zu beantworten. Hoffenheim jetzt in den letzten Spielen gar nicht mehr so schlecht drauf gewesen, wie es zwischendurch war. Also es gab ja sogar diese vernichtende Niederlage gegen die Schalker, die natürlich richtig wehtut, auch in jedem Saisonrückblick erwähnt werden wird. Vielleicht nicht gegen Hoffenheim,
leider,
aber
ne,
wegen Schalke.
Hoffenheimer.
Es gibt so ein bisschen Drumrum-Ärger. Also Hoeneß war ja zumindest angezählt als Trainer. Kramaric hat vor letzter Woche schon ein Interview gegeben, in dem er auch über einen Wechselwunsch im Sommer gesprochen hat. Also da ist so ein bisschen Unruhe wieder da, obwohl man in den Spielen vor dem Bayern-Spiel am letzten Wochenende ganz gut dastand. Und jetzt gegen Bayern war es aber relativ klar und da hat man die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und ich glaube, diese Grenze verläuft unterhalb von dem, was Frankfurt im Moment vermag. Und auch Frankfurt wird Hoffenheim die Grenzen aufzeigen können. Hoffenheim ist keine Mannschaft, die, ja, es ist so ein bisschen Niemandsland in der Tabelle und auch so ein bisschen Niemandsland auf dem Feld, denn sie gehören jetzt nicht zu den Mannschaften, die es jedem Gegner schwer machen, weil sie nur mauern und unten drin stehen. Das können sie gar nicht so gut. Deswegen gibt es da auch immer mal Gegentreffer, Gegentore, die dann eben nicht mehr aufzuholen sind. Und offensiv, ja, da läuft es nicht so hundertprozentig rund oft. Und das sind so Sachen, deswegen stehen sie da, wo sie stehen, zu Recht. Und deswegen sehe ich Frankfurt hier auch tatsächlich vor dem nächsten Sieg und dem Halten des Champions-League-Platzes, das muss man auch mal sagen.
Ja, die SGE ist ja seit 8 Spielen ungeschlagen, hat 6 davon gewonnen, also die sind richtig gut drauf. Und die Hoffenheimer, wir haben es nicht, oder wir haben es schon öfter angesprochen, sind eine absolute Wundertüte. Bei denen weißt du wirklich nicht, was die machen. Mal gewinnen sie 3-0, mal verlieren sie 3-0. Das ist das Spektrum, in dem sie sich bewegen. Ganz, ganz schwer, die zu prognostizieren und ja, vorherzusehen, welche Lust und Laune sie gerade an diesem Spieltag so haben. Die sicherere Variante, weil sie einfach konstant sind, ist da der Tipp auf die Frankfurter. Die Quoten verdeutlichen es auch, dass sie Favorit sind, obwohl sie auswärts spielen. Da gibt es im Schnitt eine 2,25. Gleichzeitig gibt es Dreierquoten auf Hoffenheim, also schon die Wettanbieter zeigen da deutlich auf, dass die, oder nicht deutlich, aber zeigen eine Tendenz auf, dass die SGE Favorit ist. Und ich glaube, wir beide neigen auch eher dazu auf den Auswärtssieg. Ich würde mich absichern wollen und würde lieber auf die doppelte Chance gehen, weil ich mir auch ein Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen kann, schlicht und ergreifend, weil eben diese Hoffenheimer ja so eine Wundertüte sind und eben ja immer mal wieder für Überraschung gut sind. Kramaric kann dir immer 1-2 Tore schießen. Von daher würde ich es aufs doppelte Chance x2 gehen wollen.
Dann springe ich mal in die Bresche und nehme den mutigeren Tipp auf Frankfurt direkt, gerade in Verbindung mit einer Quote über der 2 bei ja vielleicht der Mannschaft der Stunde in der Liga, wo alles funktioniert. Finde ich, ist das ein spannender Tipp, den man durchaus mal
absolut
anwenden kann. Du jo. Natürlich mit der Variante, die genauso, wenn oder noch realistischer ist als mein Tipp, muss man natürlich sagen. Aber dann eben weniger lukrativ von der Quote her. Da muss man dann selber, glaube ich, auch immer mal gucken, wie man zu Risiko steht und wie man das Ganze angehen will. Beides Möglichkeiten, denke ich auf jeden Fall, die man auf dem Zettel haben kann in diesem.
Aber auch hier wieder, wir sind uns wieder einig. Wir haben beide Frankfurt auf dem Zettel grundsätzlich bei diesem
auf
Spiel.
Auf jeden Fall.
Das Traute Eintracht, lieber Julius.
Traute Eintracht mit der Eintracht und ja. Wir haben jetzt, glaube ich, auch erstmal genug von Favoriten in der Bundesliga. Deswegen habe ich uns noch ein Spiel auf den Zettel geschrieben, Alex, über das wir sprechen wollen, das endlich mal nicht da oben stattfindet, sondern richtig guter altmodischer Abstiegskampf sein wird. Bielefeld gegen Bremen. Und ja, da werden wir deutlich weniger in Schwärmen geraten, was Offensivfußball, was gute Läufe angeht. Ich glaube, das sind Teams, die im Moment beide ja ihre fast zu erwartenden Probleme haben. Also ganz überraschend kommt es nicht, wo man steht. Aber es sind auf jeden Fall Teams, die uns ja wahrscheinlich nicht das spektakulärste Spiel des Spieltags bescheren werden.
Eher nicht, ne? Nachdem es jetzt einige Spiele gab, die ja sehr klangvoll sind, bei denen wir uns sehr viel erwarten, zumindest Absetztore etc. etc., ist das ein Spiel, ja, bei dem ich mir mal wieder nicht sonderlich viel Spektakel erwarte, sondern eher ein Spiel ist, wo ich sage, ja, da reicht es mir vielleicht, wenn ich die Highlights im Nachhinein schaue. Also ich erwarte nicht so das prickelnde Spiel, wenig Tore, wenig Esprit. Dementsprechend merkst du schon, ich neige stark zu einem Undertipp.
Zu einem Undertipp? Ich habe da auch sehr viel Unentschieden rausgehört, muss ich sagen.
Auch das, Aussage auch das. Direkt. Absolut.
Aber vielleicht habe ich da auch schon meine Meinung so ein bisschen mit rein projiziert. Nochmal so die nackten Fakten. Bielefeld mit der schwächsten Offensive der Liga gemeinsam mit den Schalkern haben einfach zu wenig Torgefahr auf den Platz zu bringen. Das hat auch dafür gesorgt, dass man das sehr wichtige Spiel gegen Köln am Ende verloren hat. Denn es war recht ausgeglichen, muss man sagen. Bielefeld konnte aber mit dem Ball, wenn sie ihn hatten, einfach zu wenig Gefahr ausstrahlen. Und die Kölner haben einen Tag erwischt, wo sie einfach mal effektiv waren, wo Marius Wolf 2 Abpraller auch direkt ins Tor haut. Und 2 Gegentreffer, das ist einfach nicht möglich, so wie Bielefeld im Moment auftritt, dass sie das noch aufholen können. Dann kam noch der 3. dazu und dann hat man den Anschlusstreffer eben deutlich zu spät geschafft und auch danach nicht mehr wirklich den Druck aufrechthalten können. Also das ist die Situation bei Bielefeld. Und bei den Bremern gab es ein Unentschieden gegen Schalke. Da muss man, glaube ich, gerade die erste Halbzeit rausheben, wie defensiv man gegen Schalke aufgelaufen ist, mit wie wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten man ausgestattet sein muss, um so aufzutreten. Das fand ich auch schon bedenklich. Also da sieht man nach der letzten Saison, die sicherlich schwer war für Bremer Anhänger und für Bremer Spieler und für den Bremer Trainer, hat man da vielleicht mitgenommen, dass man ab jetzt einfach nur abwarten will und die Klasse halten will in diesem Jahr und mehr nicht. Und das hat man da auch gesehen. Also ich erwarte hier tatsächlich, ja, vielleicht eine Mannschaft mit Bielefeld, die es probiert, und eine Mannschaft mit Bremen, die abwarten wird. Und das wird zusammen in Kombi wirklich nicht schön, nicht torreich und meiner Meinung nach ein Unentschieden.
Bei den Bielefeldern siehst du übrigens, wie unvorhersehbar der Fußball manchmal ist. Da halten sie 3 Spiele in Folge die 0 gegen Hertha, Hoffenheim und Stuttgart und kassieren dann gegen Frankfurt und Köln 8 Gegentore in 2 Spielen. Eigentlich unerklärlich, ne? Wie das mal in die Richtung, mal in die andere Richtung ausschlagen kann. Ja, bei dem Spiel erwarte ich tatsächlich, dass sich auf jeden Fall die Bielefelder defensiv wieder stabiler geben und nicht wieder so viel Gegentore kassieren, vielleicht auch gar keins. Ich glaube, da werden sie das Hauptaugenmerk drauf legen. Gleichzeitig die Bremer ja nicht dafür bekannt, so angriffsstark zu sein, auch wenn sie natürlich in Berlin 4 Tore geschossen haben. Aber jetzt gegen Schalke, das ist ja das zurückliegende Spiel, da haben sie schon auch gezeigt, dass sie ja manchmal sehr, sehr biederen Fußball spielen. Ich will es mal wohlwollend formulieren, um nicht zu sagen, sie haben auf voller Linie enttäuscht. Dementsprechend ja glaube ich, dass wir wenige Tore erwarten können bei diesem Spiel. Du hast es vorweggenommen, das Unentschieden ist für mich sehr, sehr wahrscheinlich. Da neige ich stark dazu. Oder man geht, wie gesagt, aufs Under 2,5, wenn man sagt, ja, da werden nicht so viele Tore fallen. 1-1 kann ich mir vorstellen, vielleicht gewinnt irgendwie eine Mannschaft 1-0. Also das sind so die Tipps, zu denen ich bei diesem, glaube ich, unansehnlichen Spiel neige.
Ja, also da würde ich, hat sich ja auch schon angedeutet in meinen Ausführungen, eben komplett mitgehen. Auch nochmal erwähnenswert, dass man für das Unentschieden zumindest eine 3-2er-Quote noch erwarten kann. Das spricht natürlich aber auch dafür, dass es nicht für unwahrscheinlich gehalten wird, denn normalerweise da trotzdem größere Unterschiede. Hier ist es aber so, dass Bremen 2-5 und Arminia mit 3-0 sogar beziffert ist. Also da gibt es gar nicht so große Abstände für ein Unentschieden, dann eben die Wahrscheinlichkeit, also durchaus da eben hier eine schöne Dreierquote mitnehmen zu können, auch in diesem Spiel, sollte es so kommen, wie man es erwartet. Und von mir aus wäre es das eigentlich mit der Bundesliga jetzt schon gewesen, Alex. Ich hoffe, du hast deine Koffer gepackt, denn wir heben ab. Wir fliegen rüber nach England ohne mit neuen Einreiseproblemen. Brexit hat es möglich gemacht. Es wird ein bisschen komplizierter. Wir sind trotzdem reingekommen und können uns tatsächlich jetzt beschäftigen mit dem Spiel, ja, auf das ich leider nicht so viel Lust habe, wie ich vorgestern Abend noch Lust drauf gehabt hätte. Es geht hoch her zwischen Liverpool und Manchester City. Es ist meiner Meinung nach das Spiel, das entscheiden wird, ob Manchester City sich überhaupt nochmal Sorgen um die Tabellenführung machen muss oder ob der Meister ab Sonntag, wenn Liverpool Manchester City empfängt, feststehen wird. Der Tag der Entscheidung in England, Alex.
Ja, ich hatte mich gefreut, über dieses Spiel zu sprechen. Diese Euphorie und Vorfreude ist komplett weg, weil der FC Liverpool tatsächlich wieder verloren hat zu Hause und es ist mir unerklärlich. 0-1 gegen Brighton Hove gestern am Mittwochabend. Wir nehmen jetzt hier wie immer Donnerstagvormittag auf. Also dieses 0-1 von Liverpool hat mich komplett unerwartet getroffen und ja, nimmt mir tatsächlich die Euphorie dieses Spiels, denn ich dachte, das ist ein absolutes meisterschaftsentscheidendes Schlüsselspiel, weil eben ich doch dachte, dass sich beide mehr oder minder auf Augenhöhe duellieren werden. Ja, diese Erwartung ist komplett flöten gegangen, weil der FC Liverpool erneut enttäuscht hat, erneut verloren hat und ja, in richtig schlechter Form ist. Und genau das Gegenteil trifft auf Man City zu. Von daher, du merkst schon, ich neige stark zu einem Tipp auf City.
Ja.
Und dementsprechend, das wäre es dann mit der Meisterschaft. Endgültig für Liverpool. Und wahrscheinlich ist das ein, oder was heißt wahrscheinlich, das wäre ein riesiger Schritt für Pep Guardiolas Team in Richtung Titel.
Absolut. Der natürlich auch verdient wäre. Man hat 9 Mal in Folge gewonnen. 6 Mal in Folge, jetzt übrigens auch ohne Gegentor. Also nach einem holprigen Start in die Saison, wo man City fast schon abgeschrieben hatte, haben die einfach jetzt ja erbarmungslos losmarschiert, spielen wieder auf dem Niveau, was man in den letzten 2-3 Jahren gesehen hat in dem Wettstreit mit Liverpool. Und Liverpool ist nicht auf diesem Niveau. Also da gibt es einfach große Unterschiede. Die Niederlage gegen Brighton jetzt auch hat sehr viel aufgezeigt. Es fehlt absolutes Spielglück auch, das muss man sagen. Aber es fehlt eben auch einfach ja die Fähigkeit, gegen gut verteidigende Gegner wirklich was zu kreieren. Das Verteidigen hat City unter Guardiola auf ein neues Niveau gehoben in dieser Saison. Da waren sie noch nie so gut wie jetzt. Und es fehlt dann eben auch noch das Glück, das Gegentor sehr unglücklich, aber auch Kelleher wieder im Tor gewesen, Alisson angeschlagen, Mané nicht dabei, Mané angeschlagen. Also wir haben auf allen Ebenen eigentlich ein Liverpool, was nicht auf dem Standard unterwegs ist, den es bräuchte gegen City. Das war ja schon immer so. Wir haben eine Mannschaft, die auch von Emotionalität lebt, das Stadion wird leer sein. Wir haben eine Mannschaft, die ja von Kontrolle lebt, wie City, und City hat im Moment alles in der Hand und in jedem Spiel die komplette Kontrolle. Liverpool hat diesen Schwung, der so oft Guardiola umgeworfen hat, um in dem Bild zu bleiben, den hat Liverpool nicht. Den haben sie einfach nicht zur Verfügung. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass er aus dem Nichts wiederkommt. Dafür geht es zu lange jetzt schon so. Klares Ding deswegen fast. Und das tut so ein bisschen weh, weil du hast es gesagt, hätten sie gegen Brighton gewonnen, nur 4 Punkte Unterschied zu City, da hätten sie auf einen Punkt ranrücken können
mit einem Sieg
in Anfield. Das hätte das Ganze nochmal spannend gemacht.
Und genau das wäre ja diese Ansporn gewesen, dieser motivatorische Schub, wenn du sagst, mit einem Sieg gegen City kann ich auf einen Punkt rankommen. Ja, jetzt sind es aktuell schon 7 Punkte. Dementsprechend, du musst dieses Spiel eigentlich gewinnen, aber woher sollst du dieses Selbstbewusstsein nehmen, ne? Wenn du jetzt erst wieder zu Hause 0-1 verlierst gegen einen absoluten Abstiegskandidaten, auch wenn Brighton Hove natürlich mittlerweile 10 Punkte Vorsprung hat vor der Abstiegszone, aber nichtsdestotrotz sind das Spiele, die musst du eigentlich fast schon mit dem B-Team gewinnen, ohne jetzt respektlos zu sein gegenüber Brighton, aber das ist ja normalerweise der Anspruch des LFC. Dann wieder 0-1 verlieren, komplett der Schwung ist weg, das Selbstverständnis ist weg. Ich kann das irgendwie nicht sehen, wie sie gegen dieses übermächtige City oder zumindest gegen dieses City, das seit Wochen wirklich alles unter Kontrolle hat, wie sie gegen die bestehen können. Also mir fehlt die Hoffnung, du merkst schon, ich bin fast schon persönlich enttäuscht von Liverpool.
Ja, also ich glaube, um da zumindest Liverpool halt auch zugute zu halten, die Situation ist natürlich auch personell weiter schwer. Ich glaube, auch das wird hier einen großen Unterschied machen. In den letzten Spielen war man nicht so herausgefordert, wie man es gegen City sein wird in der Defensive. Und diese Defensive bestand in den letzten beiden Spielen aus Jordan Henderson und Nathaniel Phillips. Heißt also, selbst die Ersatzinverteidigung von Gomez und Van Dijk, nämlich Fabinho und Martip, fällt weiter aus. Martip jetzt auch für den Rest der Saison.
Ja.
Kabak hat ihn geholt, aber der wird entweder noch nicht starten, weil er nicht eingespielt ist, oder nicht eingespielt starten gegen City. Das ist beides auch nicht geil. Und dann eben Henderson als gelernter Sechser, der noch in der Rangordnung hinter dem gelernten Sechser Fabinho stand. Also das ist einfach zu viel, was da zusammenkommt für Liverpool.
Ja.
Ich will da gar nicht sagen, dass das alles selbstverschuldet ist, da kommt viel zusammen, aber unterm Strich steht hier ein Spiel, da ist die Form so klar in Richtung City. Und es fällt wirklich schwer, sich vorzustellen, dass sie das jetzt liegen lassen. Gerade in der Liga, im Gegensatz zur Champions League, sind sie halt auch souverän. Und im Moment läuft alles. Gündogan alleine, so wie der drauf ist, hätte wahrscheinlich schon gereicht. Also.
Ja, ich habe mir gerade die Quoten angeguckt. City ist natürlich Favorit. Das hört man schon raus aus dem, was wir hier sagen. Aber auch die Quoten zeigen es deutlich auf, dass sie Favorit sind. Also sind komplett hochgeschnellt. Auf Liverpooler Seite 3,50 gibt es teilweise auf den Sieg Liverpools und das in einem Heimspiel. Vor 3 Wochen haben wir immer wieder diese unfassbare Heimserie Liverpools runtergebetet, die jahrelang zu Hause in Anfield ungeschlagen waren. Und jetzt 3 Wochen später haben sie, ich glaube, 3 oder 2 Heimniederlagen kassiert und plötzlich ist die Quote bei 3,5 in einem Heimsieg. Also so auf einen Heimsieg, so schnell geht das. So ändert sich die Ausgangslage und das verdeutlicht allein schon die Problematik. Die Abwehrprobleme sind exorbitant. Das ist das Hauptproblem oder der Hauptgrund für mich, warum Liverpool dermaßen schwach ist aktuell. Alisson könnte auch ausfallen, ist ja jetzt gegen Brighton ausgefallen. Also auch das natürlich eine Schwächung, falls du da erneut mit Kelleher im Tor starten musst. Von daher, ich sehe da wenig, was für Liverpool spricht. Gleichzeitig, du hast über eine 2,0 auf City. Sobald vorne die 2 steht, weißt du, das ist sehr, sehr lukrativ. Und von daher neige ich ganz, ganz stark dazu, beziehungsweise gebe auch ganz deutlich den Tipp ab. City gewinnt das und ich nehme die 2,10 im Schnitt mit.
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich würde mich da auch komplett anschließen. Alleine, weil man auch sagen muss, eine Über-2-Quote auf die doch für mich beste Mannschaft Europas gerade, die bekommst du ganz selten. Und so weh mir das auch aufgrund der persönlichen Sympathien tut, hier sind die Karten klar verteilt. Liverpool für uns beide der Underdog am Endeffekt gegen City, und City wird da wahrscheinlich schon vielleicht die Meisterschaft sogar klar machen. Also
ja, oder zumindest Liverpool distanzieren. Man United ist ja noch im Rennen, wobei City ja ein Spiel weniger hat als Man United und 3 Punkte Vorsprung. Von daher wär der Sieg, glaube ich, ein doppeltes Ausrufezeichen
im Meisterkampf. Vor allen Dingen ist es auch immer noch nur Manchester United. Ob die jemals wirklich im Rennen waren, das ist...
Ja, aber zumindest tabellarisch. Ne? Nein, das, wenn jemand nur 3 Punkte ich vorne weiß, ist, kannst du ja nicht sagen, der Titel ist entschieden.
Ich weiß, was
ja
du meinst. Ich wollte ist, ne? mir nur die kleine Spitze gegen United nicht nehmen lassen. Jetzt kommen wir endlich noch zu deinem Highlight von gestern Abend, Alex, wo du ja die Nacht... die er euphorisch noch mit um die Ohren geschlagen hat.
Ja.
Wir reden über Barca, die müssen gegen Betis ran, kommen natürlich mit einem großen, dann doch Erfolgserlebnis. Gestern im Pokal, im spanischen Pokal, hat man in der Nachspielzeit, in der Verlängerung, nicht in der Nachspielzeit, den Sieg sich holen können. Und ja, Griezmann und Alba, beide im Doppelpack. Also da gibt es einiges zu erzählen über dieses Spiel.
Es war, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, Pokal-Viertelfinale, dann du machst das Spiel gegen Granada, bist 0-2 hinten, weil Umtiti zweimal unfassbar patzt, also wirklich horrende Fehler macht. Glaubst aber an dich, aber du hast überhaupt kein Spielglück. Du hast irgendwie gefühlt 70-80% Ballbesitz, hast auch Chancen, aber der Ball will nicht rein. Barca hat dreimal an Pfosten und Latte geschossen. Dementsprechend die Zeit tickt runter, du verlierst jeglichen Glauben. Und dann macht es Griezmann aus dem Nichts in der 88. und in der 92. köpft Jordi Alba den Ausgleich, wohlgemerkt köpft. Er hat selbst gesagt, er kann sich nicht erinnern, dass das ihm, ob er jemals ein Kopfballtor in seiner Karriere geschossen hat. Ja, dann schaffst du irgendwie die Verlängerung mit Ach und Krach. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Und dann gewinnst du in der Verlängerung 5-3. Ja, 5-3. Das ist ein Eishockey-Ergebnis in diesem verrückten Pokalspiel. Also ein absolut episches Spiel. Da sieht man mal, wie spannend Pokalspiele sein können, wenn beide Mannschaften diesen Wettbewerb ernst nehmen. Grüße an die ein oder andere Mannschaft in England, in Deutschland, die das nicht immer tut. Ich blicke auf dich und auf den FC Liverpool übrigens, falls du das nicht ganz verstehst, diese Spitze, ja?
Ich habe das schon verstanden.
Du hast das verstanden, gut.
Aber dann lass mich direkt mal zumindest eine kleine Spitze aus der Vergangenheit zurückholen. Was ich bemerkenswert finde in diesem Spiel ist auf jeden Fall, korrigier mich da gerne, du bist natürlich dichter dran, aber wenn wir jetzt über Barca sprechen, das ist für mich schon ein Beweis, dass da irgendwas passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, denn ein solches Comeback von Barca in einem Pokalspiel, wo man 2-0 zurückliegt, meiner Meinung nach, wenn ich zurückdenke, wie teilweise die Mannschaft wirkte, wie der Zustand, die Stimmung im Umfeld wirkte, dann würde ich sagen, dass dieses Comeback in dieser Form möglich war, dass ein Griezmann doppelt trifft, da siehst du, dass es bei Barca immer doch sich schon wieder verbessert hat zu den großen Tiefpunkten der jüngeren Vergangenheit.
Absolut. Das hat gezeigt, dass wirklich Leben, Moral, Mentalität in der Mannschaft steckt. Dass du dieses 0-2 in der 88. und 92. drehst und dann in der Verlängerung, wo sie übrigens einen absolut lächerlichen, ich sag's einfach, wie es ist, lächerlichen Elfmeter gegen sich kassiert haben, der niemals ein Foul war. Auch das ein Nackenschlag wieder zum 3-3 und dann legen sie noch das 4-3 und 5-3 drauf. Also obwohl sie übrigens in beiden Runden zuvor auch schon sehr lange spielen mussten. In der Supercoppa mussten sie zweimal in die Verlängerung, einmal ins Elfmeterschießen. Im Pokal davor gegen den Drittligisten in die Verlängerung. Also die sollten eigentlich komplett platt sein. Und trotzdem nimmst du diese mentale und körperliche Kraft noch her, dieses Spiel zu drehen. Also das zeigt schon, wie du sagst, die Mannschaft ist gewachsen, hat sich weiterentwickelt, hat Selbstvertrauen, glaubt wieder an sich selbst und hat diese Gier und diesen Biss, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen der letzten Wochen. Also Barcelona ist wirklich sehr, sehr gut drauf in La Liga, sehr, sehr lange mittlerweile ungeschlagen. Und das bringt uns jetzt zum Spiel bei Betis. Sie werden natürlich müde sein, logischerweise wieder Verlängerung gespielt. Gleichzeitig, glaube ich, gibt dir das so einen Auftrieb, dass du wahrscheinlich oder dass ich dazu neige, natürlich wieder auf den Auswärtssieg zu gehen.
Ja, also die Quoten sind da auch tatsächlich sehr deutlich aufgeteilt in diesem Spiel. Betis ja sogar eine 5 vor der Quote. Aber da muss man natürlich anmerken, die sind nicht schlecht drauf. Die sind auf keinen Fall einfach das Fischfutter jetzt für Barca. Und wenn sie nicht selber heute noch im Pokal ran müssten, dann würde mein Tipp vielleicht sogar so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir das klassische Formtief nach der Pokaleuphorie haben. Anstrengung, Euphorie, Sieg gedreht, dann kommt ein unangenehmer Gegner in der Liga und man lässt vielleicht mal wieder was liegen als Barca. Mhm. Aber ja, wie gesagt, Betis muss heute eben noch im Pokal ran und wird selber diese Partie in den Knochen haben. Und das ist für mich dann auch der Grund zu sagen, wenn wir auch auf dieser Ebene ausgeglichene haben, Leistung, ausgeglichene Belastung unter der Woche, würde ich halt dazu tendieren, natürlich auf den Favoriten zu setzen. Und ja, das erste Mal seit langer Zeit hat Barca es tatsächlich wieder geschafft, wirklich gute Stimmung zu entfachen. Ja. Und ich glaube auch, dann hat dieser Club einfach das Potenzial, natürlich in jedes Spiel als Favorit zu gehen. Und wenn das für mich der Favorit ist, dann werde ich wahrscheinlich auch auf den Favoriten setzen. Also für mich auch Barca hier vorne. 1-5-Quote. Also ja, Barca gegen Betis, schweres Spiel, aber für mich trotzdem ja der Favorit am Ende vorne.
Ja, du hast es angesprochen, wenn dieses Pokalspiel am Donnerstagabend nicht wäre, könnte man noch besser über die Form von Betis sprechen, die ja bisher 8 Spiele in Folge ungeschlagen sind, 6 davon gewonnen und im Kalenderjahr 2020 noch überhaupt kein Spiel verloren haben, also komplett in diesem Jahr ungeschlagen. Die sind also auch richtig gut drauf, aber wir müssen eben dieses Pokalspiel am Donnerstagabend ausklammern, das eben erst nach der Sendungsaufnahme stattfindet. Von daher, die endgültige Form kann man nicht ganz besprechen, aber nichtsdestotrotz ist Betis gut drauf und nichtsdestotrotz, selbst egal, ob sie weiterkommen oder ausscheiden werden, es wird ein richtig, richtig schweres Spiel für den FC Barcelona werden. Das steht außer Frage, nicht nur, weil sie körperlich angeschlagen sind, sondern ja, weil Betis generell sehr gut drauf ist. Aber unterm Strich, glaube ich, gibt dir das dieses Pokalweiterkommen jetzt, vor allem die Art und Weise des Pokalweiterkommens, so einen Schub, dass ich ja leider nicht anders kann, als auf meinen Herzensverein zu setzen. Das wissen ja die einen oder anderen. Ist ja kein Geheimnis. Von daher ja, würde es mich überraschen, wenn Barca nicht gewinnen würde. Gleichzeitig setze ich aber auf was anderes, um nicht so einen langweiligen Tipp abzugeben. Ich gehe darauf, dass Tore fallen werden. Also ich gehe aufs Over 2,5, weil Barca gegen Betis immer für Tore und Spektakel gut ist.
Ja, und ich ergänze das Ganze nur, weil ich dir natürlich da wirklich auch nicht widersprechen will, hat sich ja schon angedeutet bei der Meinung über dieses Spiel. Ich ergänze, dass ich schon fest mit einem Messi-Tor plane, weil wenn der bei einem 5-Tore-Spiel von Barca ohne Tor bleibt, dann wird es wirklich höchste Zeit, dass am Wochenende nachgelegt wird. Und ich glaube, dass es tatsächlich auf ein Spiel hinauslaufen wird, wo dann das Selbstverständnis einer Spitzenmannschaft den Unterschied macht. Und zum Selbstverständnis einer Spitzenmannschaft wie Barca gehört am Ende, dass ein Lionel Messi in einem 10-Spiel auch für die Entscheidung sorgen kann und wird. Und das vielleicht noch meine kleine Ergänzung, dass ich da ein gutes Gefühl habe, bei Messi ja einer der Spieler, wo man sich jetzt selber auch nie so weit aus dem Fenster lehnt, wenn man sagt, vielleicht trifft er mal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir wieder Messi-Treffer sehen werden, die Nummer 10 des FC Barcelona, der ja, wie wir in letzter Zeit gehört haben, auch ganz gut bezahlt wird. Diese kleine Info über die Vertragsinhalte von Messi wollen wir hier aber nicht weiter besprechen. Wir reden über die anstehenden Spiele des Wochenendes. Und das haben wir jetzt getan, Alex. Die Spitzenspiele aus England und Spanien plus ja die vielen, vielen Spiele in der Bundesliga mit Upset-Potenzial. Viele Favoriten, die vielleicht gar nicht so gut dastehen, wie es auf den ersten Blick scheint. Wir haben es alles durchgesprochen. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis in die nächste Woche, liebe Hörer. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Talk und Tipps. Und bis dahin, ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.